Vielleicht geht es euch auch so. Bei so manchen Anweisungen, die uns Jesus oder auch die Apostel in der Bibel im Neuen Testament weitergeben, da denkt man, oh nein, so kann ich doch nicht leben. Das geht doch nicht, das funktioniert doch niemals. Da komme ich doch zu kurz, da gehe ich krampflos unter, da habe ich Nachteile. Wenn ich so lebe, das kann doch nicht gut für mich sein. Geht es euch manchmal so, wenn ihr so Anweisungen lest in der Bibel? Da fehlt uns der Glaube, dass es wirklich funktionieren kann. Und da braucht es Mut, diesen Anweisungen wirklich Folge zu leisten. Dementsprechend zu leben oder zu handeln, wie auch immer diese Anweisung leistet. Es braucht Mut, Geschwister. Es braucht Mut, so zu handeln. Und denn erst wenn du so handelst und so lebst, wirst du spüren, welches Segen dahinter oder damit verbunden ist. Wie viel Ruhe und wie viel Frieden dein Leben einkehrt. Wie dein Leben glücklicher und gelassener auch wird, wenn du nach den Anweisungen Jesu und der Apostel handelst. Aber erstmal auf den ersten Blick, oh nein, Nachteil, so kann ich nicht leben. In dieser Welt niemals. Und so geht's auch mit dieser Anweisung, von der wir heute lesen. Die Überschrift der Predigt, mein gutes Recht. Das ist ja etwas, worauf wir gerne pochen. Ja? Mein gutes Recht. Das ist mein Recht, darauf habe ich ein Anrecht, das steht mir zu. So ist es, so fordere ich das ein. Nimmt mir einer die Vorfahrt, da kann ich doch wenigstens mal ordentlich schimpfen im Auto und mit den dementsprechenden Gesten artikulieren. Ja. Mein Unmut zum Ausdruck bringen. Oder ich werde von meinen Kollegen ungerecht behandelt. Vielleicht von meinen Nachbarn. Dann kann ich es doch wenigstens, wenn er mich das nächste Mal braucht, ihn so richtig spüren lassen. Ja. Oder geht's euch da anders? So richtig mal Luft machen? Warum sind wir mitunter so empfindlich, wenn es um unser Recht geht? Unser gutes Recht. Wenn es darum geht, wie man uns behandeln sollte, so geht man nicht mit mir um. So nicht. Habt ihr schon mal so gedacht? Wieso suchen wir so diese tiefe Befriedigung, es jemandem heimzuzahlen? Zu zeigen, wiederzugeben. Ja. So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Wie du mir, so ich dir. Wir wollen, wenn uns Unrecht geschieht, wenn uns böse Dinge geschehen, das nicht einfach so hinnehmen. Lieber versuchen wir es auch dem anderen noch eins auszuwischen, es ja zurückzuzahlen. Ich denke, so geht es uns allen ein bisschen. Das steckt so in der Natur des Menschen auch drin. Im Römerbrief, im Kapitel 12, da spricht der Apostel Paulus von einem Lebensstil einer Tugend oder einer charakterlichen Einstellung, die uns ja als Christen eigentlich auszeichnen sollte. Römer 12, Vers 17 bis 21 lese ich da mal. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn du dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Klingt ja eigentlich gut, ne? Aber in der Praxis gar nicht so einfach. Hier empfiehlt Paulus uns einen Umgang, eine Reaktion auf das Böse, auf Unrecht, was uns widerfährt, was uns angetan wird, eine Art und Weise, wie wir darauf reagieren sollen. Ja. Und das ist gar nicht so einfach und wird auch nicht gefordert in unserem sogenannten Rechtsstaat. In einer Gesellschaft, wo Anwälte sich eine goldene Nase verdienen, in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen eine Rechtsschutzversicherung haben, warum habe ich sowas? Um dann mal richtig loslegen zu können, zu streiten, mein gutes Recht einfordern zu können, oder? In einer Gesellschaft, wo es ein ausgeklügeltes Strafgesetzbuch gibt, Da sollen wir als Nachfolger Jesu anders handeln. Wir sind aufgefordert, anders zu handeln. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Zumutung, die Paulus hier macht. Und es ist einer von den Gedanken, wo wir denken, bloß nicht, so kann ich niemals handeln. Nicht in dieser Welt. Paulus, wir rechnen uns doch so gerne, wenn uns Böses widerfahren ist. Wollen so gerne vergelten, es heimzahlen. Die sollen das büßen, die sollen das spüren. Zumindest fordern wir unser gutes Recht. Warum? Warum ist das so? Uns passieren böse Dinge, uns allen übrigens. Ja, uns allen passieren böse Dinge. Das ist nun mal so in dieser Welt. Nicht alle meinen es gut mit dir, nicht alle sind freundlich und nett, haben dein Wohl im Sinn. Du bist enttäuscht, du wirst verletzt, hier und da, immer wieder. Du erlebst Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Ungerechtigkeit, Beschuldigungen, Gemeinheiten und vielleicht sogar Hass von einigen Menschen. Was willst du tun? Wie willst du reagieren? Das ist die Frage. Manche werden aggressiv, wollen das heimzahlen, ja, vergelten, auch auswischen ihnen eins, schimpfen, regen sich auf, benutzen auch die dementsprechenden Vokabular, die Wörter dazu. Und zum Schluss freut sich dann der Anwalt, um wieder einen neuen Rechtsfall bearbeiten zu können. Empörung, Strafe, Rache. Es kommt zu einem Kreislauf der Aggression, wo wir dann irgendwann nicht mehr rauskommen, wo wir drin gefangen sind. Andere ziehen sich zurück, beleidigt, reagieren verletzt, gekränkt, verschnupft, wie man das so sagt. Es wird nicht mehr miteinander gesprochen, man geht sich aus dem Weg. Ein Kreislauf des Selbstmitleides und der Selbstzerstörung kommt in Gang. Und in beiden Fällen hatte ich das Böse im Griff. In beiden Fällen spielst du bei diesem negativen Spiel mit. In beiden Fällen wird deine Lebensqualität massiv dadurch beeinflusst. Stimmt das? Egal wie das Recht auf deiner Seite ist, wenn du für einen Rechtsstreit ausfechtest, deine Lebensqualität sinkt. Und du hast natürlich gar nichts getan. Du hast damit natürlich nicht angefangen. Aber wenn so eine Eskalation entsteht, dann sind immer beide Seiten beteiligt. Glaubt mir das. Ich habe ja vor 14 Tagen die Geschichte von Josef erwähnt, aus dem Alten Testament. Wie viel Unrecht hat dieser Josef erlebt? Wer von euch wurde schon mal in die Zisterne von seinen Brüdern gehauen, geschmissen und dann als Sklave nach Ägypten verkauft? Auch keiner. Vielleicht schon mal zu Unrecht beschuldigt, wie auch Josef. Aber Josef reagierte nicht mit Rachegedanken, mit Vergeltung, sondern er reagiert mit Vergebung, mit Annahme, mit Großherzigkeit und Großzügigkeit. Ja. Weißt du, aus manchen Dingen kommst du nicht raus. Manches wird dir widerfahren. Aber du bist derjenige, der entscheidet, wie du reagierst darauf, auf die Dinge, die dir entgegenkommen. Du entscheidest. Das liegt in deiner Hand. Durch deine Reaktion entscheidest du, ob das Böse siegt in dir oder das Gute. Ob deine Seele immer mehr verbittert wird, verhärtet wird, ja, oder ob der Friede Gottes bei dir einziehen kann. Die Ruhe Gottes, die Gelassenheit. Die Bibelkenner unter euch werden jetzt sagen, aber Jens, im Alten Testament, da steht doch auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wäre das nicht auch eine Anweisung für uns? Ja. Ja, das sind so die Bibelstellen, die bei leichtfertiger Betrachtung, wo man meinen könnte, die Bibel widerspreche sich in ihren Aussagen. Oder Gott hat sich zwischen den Testamenten bekehrt. Ja, denken ja auch manche. Aber vielmehr zeigt uns dies, wie wichtig es bei der Anwendung von Bibelworten ist, dass man das Umfeld, die Kultur, die Zeit, die Gesellschaft auch mit in Betracht zieht. Es kommt schließlich auch keiner von uns auf die Idee, auf das Dach von seinem neu gebauten Haus einen Zaun ringsherum zu machen, oder? Das schon mal auf jemand auf die Idee gekommen? Obwohl du diese Anweisung im 5. Buch Mose findest. Mach ein Geländer um dein Dach. Ja? Keiner hat das gemacht von uns. Warum nicht? Weil wir wissen, die Dächer sehen heute anders aus als damals. Damals waren sie begehbar und es war schon eine Gefahr da oben, dass jemand runterstürzen konnte. Das ist uns, das erscheint uns logisch. Aber manches übernehmen wir eins zu eins und denken, so muss es sein. Und als damals Gott sagte, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da wusste er, ansonsten Rache und Vergeltung, die ufern aus. Und waren bereits schon ausgeufert zu dieser Zeit. In den Nachbarvölkern zum Beispiel, ja. Da wurde viel mehr vergolden, als das eigentliche Maß zulässig war, als diese Verhältnismäßigkeit zwischen Tat und Strafe war überzogen, war ausgeufert gewesen. Es war eine Abwehr eigentlich von maßloser Rache oder Eskalation von Gewalt und Ungerechtigkeit. Gleiches für Gleiches ist ja eigentlich bei aller Härte trotzdem gerecht. Ja. Gott ging es dabei um eine Begrenzung, nur ein Auge für ein Auge. Klingt für uns komisch, aber so ist es. Nur ein Zahn für ein Zahn, nicht mehr. Mit dieser Regel wollte Gott diese Unverhältnismäßigkeit der Rache einbinden, eingrenzen. Und Jesus greift das ja dann später auch auf bei seiner Bergpredigt, bei seinem Gebot, Matthäus 5, 38 bis 40. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Das ist schwer, oder? Das ist schon schwer. Und dem, damit ihr vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Das sind schon sehr herausfordernde Gedanken für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft. Und Jesus sagt aber, mit mir bricht ein anderes Reich an. Mit mir brechen andere Regeln, andere Werte an. Ohne Rache, ohne Vergeltung. Und Paulus will das dann auch nochmal bestätigen bei den Christen in Korinth. Da muss er nochmal nachhaken. Im Zusammenhang geht es darum, dass Rechtsstreite geführt wurden, selbst untereinander, unter Geschwistern. Wurden Rechtsstreite ausgefochten und Paulus fragt sie im 1. Korinther 6, Vers 7, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Lieber Unrecht tun. Als wäre das etwas, was man lieben könnte. Warum eigentlich nicht? Wie wirst du entscheiden? Das ist die Frage. Und der Apostel Paulus zeigt uns hier in unserem Ausgangstext, die Reaktion, die Gott sich von uns wünscht. Und da braucht es Kraft dazu. Da braucht es Mut dazu. Und da braucht es eine Willigkeit dazu. Das erste ist, verzichte auf Vergeltung. Das ist zunächst mal eine Lebensentscheidung, eine Lebenseinstellung, aber dann auch immer wieder in der bestimmten Situation eine Herausforderung. Immer wieder neu musst du dich dazu entscheiden. Und Vergebung oder Vergeltung, so wollte ich sagen. Vergeltung meint auch nicht nur Rache und Strafe, sondern auch wer sich beleidigt zurückzieht, sich in seinem Ärger verkriecht. Der will ja damit dem anderen schaden. Ja. Wenn man sich auf den Weg gibt, will man dem anderen ja trotzdem etwas zeigen, etwas mitgeben. Ja. So geht man nicht mit mir um. Und die Bibel sagt hier, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde. Rächt euch nicht selbst. Ja, wir würden uns doch so gerne rächen für das, was uns angetan wird. Fast automatisch kommt in uns diese Reaktion hoch innerlich. Ja, wird es ausgelöst. Und frag dich mal, ist es überhaupt möglich, so zu reagieren? Ist das überhaupt möglich, als Mensch so zu reagieren? Und da bin ich drauf gestoßen. Schaut euch mal diese Anrede an des Apostels. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sagt er. Geliebte. Er macht ihnen nochmal bewusst, sie sind Geliebte. Und aus dieser Perspektive sieht das schon mal ganz anders aus. Es ist möglich, anders zu reagieren, weil ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Gott. Ja. Es ist möglich, diese Rachegedanken beiseite zu legen, weil ich mich von Gott geliebt weiß, angenommen weiß. Weil ich weiß, er schaut auf mein Leben. Ich bin sein Kind, er kümmert sich um mich. Aus dieser Gedanken heraus, mit diesem Bewusstsein, kann ich anders reagieren. Habe ich eine Sicherheit, ein Stück Selbstbewusstsein auch, anders zu reagieren. Auch du bist von Gott geliebt, das darfst du wissen. Egal, was dir widerfährt, auch an Bösen und Ungerechtigkeit, du bist von Gott geliebt. Und Gedanken wie, ich muss mich selbst behaupten, ich muss meine Anerkennung fordern oder für meine Anerkennung sorgen, mein Recht kämpfen, die lösen sich auf, wenn ich mir immer wieder bewusst mache, ich bin von dem allmächtigen Gott, der alles unter seiner Kontrolle hat, geliebt. Ich bin sein Kind. Ich bin in seiner Hand. Und er sieht dich in deiner Situation. Und du darfst wissen, er leidet auch mit dir. Er ist ein Gott, der mitleidet. Auch unter deiner Ungerechtigkeit, die dir widerfährt. Du bist Gott wichtig. Er hat dich angenommen. Und was regst du dich dann noch auf über den oder jenen, über die oder das, über diese Situation? Du bist von Gott geliebt. Und dieses Bewusstsein gibt zumindest mir, wenn ich mir das bewusst mache, immer wieder auch so ein Stück Gelassenheit, Ruhe und ein Frieden zieht in meinem Leben ein. Ich muss nicht an jeder Front kämpfen. Ich muss nicht über jede Kleinigkeit aufregen. Anders reagieren, als normalerweise von dir und mir erwartet wird. Ja, aber Jens, soll ich denn das ganze Unrecht gegen mich einfach so hinnehmen? Mir gefallen lassen? Lässt das vielleicht Gott einfach kalt? Nein, Gott lässt das nicht kalt, das darfst du wissen. Es lässt ihm nicht kalt. Gott sagt, ich werde mich drum kümmern. Paulus schreibt weiter, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das ist für mich schon ein Trost. Das ist für mich schon ein Trost. Obwohl wir an einen allmächtigen und liebenden Gott glauben, der sich um uns kümmert, ja, denken wir immer, wir müssen alles selbst klären. Wir müssen für uns selbst kämpfen. Wenn sich keiner um unser Recht kümmert, wenn wir uns nicht um unser Recht kümmern, so, dann kümmert sich keiner um unser Recht. Ja. Aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt, gebt Raum dem Zorn Gottes. Ihr gehört zu mir, ich kümmere mich um euch. Ich habe ein Auge auf euch. Ihr seid mir nicht egal. Aber interessant, wir müssen dem Raum geben, sagt der Apostel hier. Raum geben. Wir können es auch blockieren, zustellen, im Weg stehen. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Und das tun wir, indem wir uns eben nicht selbst rächen, Vergeltung schaffen und selbst verteidigen, auf unser gutes Recht pochen. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Ja. Zorn Gottes, Rache Gottes, das sind ja für uns, die wir so vom Neuen Testament her geprägt sind, eigentlich so ein bisschen befremdliche Worte. Zorn Gottes. Ja. Aber der Text hier ist Neues Testament, ihr Lieben. Und hier will uns Gott erinnern, dass er in der Lage ist, uns zu helfen. Dass er die Lage im Griff hat. Dass er auf uns schaut und all das sieht. Und zu seiner Zeit wird er die entsprechenden Menschen auch zur Verantwortung ziehen, die uns Böses angetan haben. Gott ist nicht teilnahmslos, auch wenn es dir vielleicht manchmal in deiner Situation so erscheint. Gott ist nicht teilnahmslos. Er wird einmal Gerechtigkeit herstellen auf dieser Welt. Er ist nur geduldig. Er ist von großer Geduld. Manchmal für unsere Verhältnisse zu geduldig, oder? Entsetzlich geduldig manchmal sogar. Ja. Viel eher sollte er doch lieber eingreifen, möglichst gleich und sofort hineinschlagen. Aber Gott wird zu seiner Zeit handeln. Aber bei uns, in unserer Seele, regt sich da immer so ein Widerstand. Ist doch unser gutes Recht so ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft? Wo kämen wir da hin, wenn wir uns als Christen alles gefallen lassen müssten? Ja. Aber es geht ja nicht darum, uns alles gefallen zu lassen, sondern es geht hier darum, um eine innerliche Freiheit, einen innerlichen Frieden zu bekommen, eine Ruhe, eine Gelassenheit, eine Sicherheit. Weil selbst ein ordentlicher Prozess vor Gericht kann dein Herz verbittern. Ja. schafft dir keine Ruhe, sondern du wirst vielleicht noch mehr aufgewühlt in deiner Seele. Doch du als Kind Gottes musst nicht gegen jeden vorgehen, gegen jedes Unrecht kämpfen, du musst nicht auf dein Recht pochen. Und das wäre eine gesunde innere Einstellung für uns. Ja. Innere Einstellung deswegen, selbst wenn wir äußerlich verzichten auf unser Recht, wenn uns innerlich so eine Wut plagt, ja, dann nützt uns das gar nichts. Auch innerlich müssen wir frei werden davon und darauf verzichten können. Und Paulus mutet hier seinen Lesern und auch uns ganz schön viel zu mit dieser Anweisung. Und vielleicht will er deshalb ganz bewusst diese Anrede: Geliebte. Und das sollt auch ihr heute Morgen wissen. Ihr seid Geliebte unseres Vaters im Himmel. Er macht das nochmal deutlich. Auch du, auch wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, du bist geliebt. Auch wenn dir Böses widerfährt, du bist geliebt von Gott. Dieses Wissen soll uns gerade in diesen Situationen helfen, richtig zu reagieren. Richtig zu reagieren und nicht um uns herum zu schlagen oder die Aufgabe Gottes als Richter selbst zu übernehmen. Wir können also dem Zorn Gottes Raum geben, aber wir können ihm auch im Weg stehen, weil wir selbst in die Hand oder weil wir selbst Hand anlegen, selbst meinen zu wissen, was recht und gut ist, zu Recht und gut für uns. Lasst uns doch mal diese Sehnsucht nach Vergeltung, nach Rache vor Gott ablegen, bei Gott abgeben, frei werden davon und dann mal entdecken, in welche Ruhe, in welchen Frieden, in welche Gelassenheit uns das hineinführt. Ja. Aber wie gesagt, dazu braucht es Mut, diesen Schritt zu gehen. Denn du merkst es erst, wenn du dementsprechend handelst. Vorher nicht. Vorher siehst du das nicht. Gott wird uns Recht verschaffen. Sicher, dieses Irgendwann ist für uns eigentlich zu schwach oder zu spät meistens. Ja. Wir wollen es gleich und jetzt und deshalb legen wir selber Hand an. Aber damit blockieren wir eben Gott. Er will uns Recht verschaffen. Und das unterstreicht auch Jesus. Jesus, sind nicht auch wir auf seine Vergebung, auf seine Barmherzigkeit angewiesen? Auf seine Gnade, die er uns gegenüber erwiesen hat? Ja. Sind wir auch nicht nur deswegen gerettet, weil er das Böse, diese Ungerechtigkeit in unserem Leben uns eben nicht anrechnet? Ja. Und wir sind seine Nachfolger. Wir sind Nachfolger Jesu. Und das Wunderbare, was Gott in unserem Leben, in deinem Leben getan hat, das sollen doch auch andere Menschen spüren. Das darfst du doch auch anderen Menschen wieder weitergeben. Die Gnade, die du erlebt hast, soll unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen auch prägen. Ja. Ich verzichte auf Vergeltung, das Erste. Ein Zweites: Suche den Frieden. Suche den Frieden. Vers 18: Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn möglich. Ja. Paulus gibt sich hier schon sehr bescheiden. Friedrich Schiller hat einmal gedichtet: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Ja. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht geht. Das gibt es. Es gibt solche Situationen. Da kannst du nichts dafür. Da hast du nichts beigetragen. Da widerfährt dir das Böse. Ja, da kommst du auch schnell an deine Grenzen. Aber es darf dir eben nicht zur Ausrede dienen. Ja. Es liegt nicht an mir. Ich würde ja. Aber da lässt sich auch einiges dafür tun. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Mit allen, ihr Lieben, könnt ihr euch das vorstellen, mit allen Menschen in Frieden, soweit es an euch liegt. Nicht nur mit denen, die deine Meinung teilen. Nicht nur mit denen, die dir nahestehen, die dir wohlgesonnen sind. Mit allen Menschen lebt in Frieden. Wir dürfen Friedensstifter sein. Friedensstifter in einer Welt, die viel geprägt von Streit und Machtgerangel ist. Ja. Friedensstifter statt Krieg oder Streit anzuzetteln. Und zugegeben, manchmal fällt das nicht leicht. Wir würden lieber manchmal so richtig, oder? Doch wir haben ja eine himmlische Kraft in unserem Leben, wenn wir Kinder Gottes sind, die wir anzapfen dürfen. Eine himmlische Kraft in unserem Leben und wir dürfen wissen, wir sind geliebt von Gott. Und deshalb und nur deshalb sind wir in der Lage, anders zu reagieren, anders zu handeln, anders zu leben, ein Leben zu führen, was sich unterscheidet von einem Leben dieser Welt oder von Menschen, die von dieser Welt geprägt sind, so muss ich sagen. Welches, wie es im Vers 17 heißt, ehrbar ist vor allen Menschen. Ein Leben, was ehrbar ist vor allen Menschen. Offenbar wusste Paulus, gab es so einen Maßstab, einen allgemeinen Standard, was ehrbar ist und was nicht. Wo wir uns als Christen daran orientieren. Es ist einfach nicht egal, wie wir leben, wie wir wandeln, wie wir unterwegs sind vor der Welt, ja. Und da geht es nicht darum, Menschen zu gefallen. Es allen Menschen recht zu machen. Bitte versteht das nicht falsch. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr um ein Zeugnis für die Gnade Gottes zu sein. So wie Gott barmherzig und gnädig ist, so dürfen auch wir barmherzig und gnädig sein. Ja. Das Bild, das wir als Christen abgeben in dieser Welt, ist keine Nebensache. Was hat dein Nachbar für Bild von dir? Wie spricht er über dich? Machst du dir darüber Gedanken? Wenn wir mal schauen, welches Bild haben die ersten Christen damals abgegeben? Sie waren Menschen, die durch ihre Barmherzigkeit auffielen, die ihre Kinder eben nicht abgetrieben oder ausgesetzt haben, ja, die sich um Arme und Kranke gekümmert haben, die sogar Fremde in Notsituationen geholfen haben, sich um sie gekümmert haben. Sie waren Menschen, die den Frieden suchten, die sich nicht an Gladiatorenspielen ergötzt haben, zum Beispiel, die Gewalt ablehnten. Ihre Gastfreundlichkeit und ihre Fürsorge waren aller Munde gewesen. Und das mussten sogar ihre Gegner ihnen zugestehen damals. Wie man aus außerbiblischen Schriften weiß, oder ich lese mal etwas vor, eine außerbiblische Schrift der damaligen Zeit. Sie binden, da hat einer geschrieben, sie binden sich durch einen Eid, keinerlei Verbrechen zu begehen, sondern sich aller Art von Diebstahl und Räuberei und Ehebruch zu enthalten, ebenso wie Treuebruch und Wortbruch, schreibt verwundert Philinus, ja, an den Kaiser in Rom. Philinus, ein Statthalter von Kleinasien, so ungefähr um 111 nach Christus gelebt. Und er hat es gemerkt, die Leute waren anders. Sie handeln anders, sie leben anders. Und er wusste nicht mehr, was soll er mit den Leuten machen. Man konnte sie keines Verbrechens anklagen und irgendwie ins Gefängnis setzen. Es war schwierig und doch fielen sie auf. Und wir lesen ja auch in der Bibel, sie brachten den ganzen Erdkreis in Rebellion, Aufschwung, wie steht ihr da? Planetenschüttler hat sich eine Gruppe danach genannt. Aufwiegler, ja. Ne? Das konnte man nicht wegdiskutieren. Man wusste nicht mehr, was man machen sollte. Und das war auch das Verhalten der Christen war das, was ca. 300 Jahre später dazu führte, dass die römische Regierung zu dem Schluss kam, wir können nichts machen, wollen auch nicht mehr machen, aber das ist die beste Religion, die wir hier haben können. So wurde das Christentum zur Staatsreligion. So wurde das Christentum zur Staatsreligion gewesen. Kaiser Konstantin hat dann diesen Weg geebnet zur Staatskirche. Wir als Freikirchler, wir sehen ja die Verbindung zwischen Staat und Kirche sehr kritisch. Ja. Hat ja auch nicht nur Gutes gebracht. Aber was hätten die Christen damals tun sollen? Sie haben das ja nicht vorgehabt oder nicht favorisiert oder angestrebt, Staatsreligion zu werden. Sie haben einfach gelebt, wie Jesus Christus es ihnen gezeigt hat. Vorgelebt. Ja. Und so erlangten sie Wohlgefallen beim Volk oder auch bis hin zum Kaiser. Ich glaube, heute würden wir uns so einen Eindruck und so einen Einfluss wünschen, wenn wir das bei unserer Regierung hätten, oder? Als Christen. Wenn man uns heute anbieten würde, wir machen euch zur Staatsreligion, wir richten unsere Werte unsere Gesetzgebung, all das nach den Geboten Gottes aus. Wir würden uns doch freuen auch. Und jetzt im Nachhinein sehen wir das kritisch. Okay, Kirchengeschichte wollen wir jetzt nicht machen. Aber manchmal müssen wir Sachen bis zu Ende denken. Ja. Ehrbar sein, ein gutes Bild abgeben. Sie wurden von Menschen positiv wahrgenommen. Was gibst du für ein Bild ab vor den Menschen deiner Umgebung? Soweit es an dir liegt, suche den Frieden. Suche den Frieden. Und ein drittes, was Paulus hier nennt, überwinde Böses mit Guten. Überwinde Böses mit Guten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, schreibt Paulus im Vers 21. Mit Ausrufezeichen. Mit Ausrufezeichen. Er zeigt hier zwei Wege auf, zwei Möglichkeiten. Entweder du überwindest das Böse oder das Böse überwindet dich. Es gibt hier keinen neutralen Bereich, kein Raushalten oder irgendwie so darum kommen, wenn dem Bösen nichts Gutes entgegengesetzt wird, dann wird das Böse dich überwinden. Bist du dir dessen bewusst? Wenn du nichts Gutes dem Bösen entgegensetzt, dann wird das Böse dich überwinden. Es geht immer wieder um die Frage, wer oder was behält die Oberhand in deinem Leben? Was darf dich bestimmen? Es bleibt aber immer wieder auch deine Entscheidung. Gott hat uns eine Kraft gegeben, eine Kraft in unserem Leben durch den Heiligen Geist, die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch dementsprechend zu handeln. Und von Salomo stammt dann der hier zitierte Spruch im Vers 20, wenn nun dein Feind hungert, so gib ihn, so speise ihn. Wenn ihm dürstet, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln oder ihn, anders ausgedrückt, beschämen. Also reagier doch mal, wie es keiner von dir erwarten würde. Überrasch doch mal dein Gegenüber. Wenn jemand dir Böses tut, der rechnet damit, dass du mit Bösen ihn antwortest. Ja. Dass du, wie er in den Wald hineinschallt, genauso wieder, dass es herausschallt. Ja. Das ist auch so ein Sprichwort, was man gerne gebraucht. Überrasch doch mal dein Gegenüber, gerade wenn Unrecht und Böses getan wird mit Guten. Und das ist manchmal gerade das Beschämende, das Erstaunliche, das Verblüffende für dein Gegenüber, wenn du anders reagierst, als wie er das erwartet hat. Dieser Begriff feurige Kohlen auf sein Haupt ist ja sprichwörtlich geworden und doch ein sehr merkwürdiges Bild für unsere Augen. Aber es will verdeutlichen, irgendwann ist es für das Böse nicht mehr möglich, einfach nicht mehr möglich, weiter so weiter zu handeln. Irgendwann wird es unerträglich, wenn er merkt, da reagiert jemand anders. Da reagiert jemand gar nicht so, wie erwartet. Da reagiert jemand gar nicht so mit dem, was ich eigentlich auslösen wollte, was ich vorhatte. Da lässt sich jemand nicht auf diesen Kreislauf von Rache und Vergeltung ein. Da reagiert jemand mit Guten. Ja. Stifte Versöhnung, stifte Frieden. Wer das Böse mit Guten überwindet, der eröffnet einen neuen Weg. Der tritt raus aus diesem Kreislauf. Und das selbst, wenn der andere sich nicht bei dir entschuldigt, sich nicht verändert, nicht einsichtig ist, selbst wenn nichts passiert, selbst wenn sein Herz böse bleibt, hältst du doch dein Herz rein. Hältst du dein Herz sauber, hältst du dein Herz im Frieden. Du hast dich für das Gute entschieden, weil du ausbrichst aus diesem Kreislauf, ja, des Bösen, diesem Kreislauf von Rache und Vergeltung. Und weißt du, du darfst das jetzt schon überwinden. Denn Gott sagt auch in seinem Wort, wer überwindet, wer überwindet und nur wer überwindet, der wird die Herrlichkeit erben, sagt die Bibel. Irgendwann einmal wird Gott alles Böse vernichten. All das, was uns jetzt so plagt, was uns jetzt so zu schaffen macht, was gegen uns kommt, was uns manchmal so ärgert. Aber wir sind jetzt schon durch die Kraft Gottes in der Lage, jetzt schon in unserem Leben auch das Böse zu vernichten. zu überwinden, indem wir Gutes ihm entgegensetzen. Nicht aus uns selbst heraus, das wissen wir, sondern durch die Kraft Gottes. Nicht durch eigene Anstrengung mit zusammengebissenen Zähnen, sondern mit einer Freude auch, mit einer Leichtigkeit, weil wir wissen, wir sind Geliebte des Vaters. Gott liebt uns. Und wenn das Böse wieder mal nach dir greifen will, in deiner Familie vielleicht sogar, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, selbst in der Gemeinde, ihr Lieben, ist es ja nicht ausgeschlossen, oder? Versetze ihm etwas Gutes entgegen. Das ist meine Empfehlung für dich heute. Setze ihm etwas Gutes entgegen. Da, wo sich Rache und Gehässigkeit, Missgunst und Unfreundlichkeit ausbreiten wollen, da reagiere mit Versöhnung, mit Annahme, mit Liebe, mit Ehrerbietung und Freundlichkeit. Schaffst du das? Willst du das versuchen? Die Entscheidung dafür liegt bei dir. Aber so verhinderst du, dass das Böse dich überwindet. Dein Herz verbittert macht, gefangen nimmt. Rachegedanken immer mehr hochkommen. Ja. Wisst ihr, das Gute wird sich nicht einfach so ereignen. Das Böse geschieht und begegnet dir auch ohne dein Zugtun, ohne dass du es gewollt hast, ohne dass es gefragt wurde. Es kommt in dein Leben hinein, dieses Böse. Da kannst du nichts machen. Du musst dir da keine Mühe geben, dass die Welt immer böser wird. Das geschieht fast automatisch. Aber das Gute, das muss willentlich getan werden. Dazu musst du dich entscheiden. Das musst du dir fest vornehmen. Und vielleicht ist heute Morgen wieder mal so ein Punkt, wo du sagst, das möchte ich mir vornehmen. Ich möchte anders reagieren. Ich möchte darauf achten, dass ich dem Bösen etwas Gutes entgegensetze. Wenn wir in unsere Geschichte reinschauen, auch in unsere deutsche Geschichte, immer wieder gab es Menschen, die diesem Bösen mit Guten begegnet sind. Ja. Die Menschen, ja, für Menschen gebetet haben zum Beispiel. Wenn ich an Dietrich Bonhoeffer denke, der im Gefängnis saß, ja, was der an Ungerechtigkeit und Bösen erlitten hat. Und er war noch fähig, für seine Peiniger zu beten und ihnen Gutes zu wünschen. Und ist ihnen begegnet mit einer Freundlichkeit, mit einer Sicherheit, dass diese Wächter nur so gestaunt haben über diesen Mann. Ja. Und immer wieder, wenn man die Geschichte schaut, immer wieder gab es solche Persönlichkeiten, die dem Bösen mit Guten begegnet sind. Und auch heute gibt es noch genug Gelegenheiten, dem Bösen mit Guten zu begegnen. Auch in unserer heutigen Zeit. Und auch du kannst das Böse überwinden in deinem Leben durch Gutes. Gott will dir die Kraft dafür geben. Er will mit dir sein, weil er dich liebt. Am Anfang von diesem Kapitel 12, von dem wir einen Ausschnitt gelesen haben, spricht Paulus von einer Verwandlung, die geschehen muss in deinem Leben. Von einer Verwandlung, die du bejahen musst in deinem Leben. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, sagt er, ganz am Anfang. Bevor er all die Dinge ausführt, die dann unseren Lebenswandel betreffen. Verwandelt in unseren Sinn, Erneuerung. Ja. Die Gedanken und die Gesinnung müssen verwandelt werden, verändert werden, damit so ein Lebensstil, wie wir ihn heute auch betrachtet haben, überhaupt möglich ist. Wir brauchen diese Veränderung. Und so und nur so wird es möglich, dass du verzichtest auf Vergeltung, dass du suchst den Frieden und dass du Böses überwindest mit Guten. Du kannst das mit dem, der dich stark macht, Jesus Christus. Amen. Du tust das durch den, der dich verwandelt, Jesus Christus. Ja. Und du kannst das durch den, der in dir wohnt, Jesus Christus. Was ist dir lieber? Dein gutes Recht oder die Gerechtigkeit, die Gott dir gibt, die Gott dir verleiht, die Gott dir verschafft? Und mit dieser Frage möchte ich uns jetzt in die kommende Woche entlassen, für das Bewegen. Amen. Lass uns noch mal kurz aufstehen zum Gebet.